Plattformkapitalismus. Man bezeichnet den Plattformkapitalismus des Öfteren als die neue Art und Weise, Güter und Dienstleistungen zu produzieren, zu teilen und zu liefern. Das Ganze ist eher horizontal strukturiert als hierarchisch, das heißt, die Kunden interagieren direkt miteinander und weniger durch die Vermittlung traditioneller Institutionen, wie etwa Reisebüros. Die sogenannte Sharing Economy, die ebenfalls auf diesem Prinzip basiert, reduziert die Reibungsflächen zwischen den beiden Seiten des Markts. Sie bringt Käufer und Verkäufer zusammen, potenzielle Kunden und Werbende, und das besonders effizient. Sie präsentiert sich als radikale Veränderung in der Art und Weise, wie Güter und Dienstleistungen produziert, geteilt und geliefert werden. Sie schafft Wert, indem sie das, was früher für die Dienstleistung von eher peripherer Bedeutung war, Bestellen, Auswahl, Monitoring und Bezahlen eines Taxis im Falle von Uber zum Beispiel, zum Kern des Geschäfts macht. In Fällen, in denen sich körperbehinderte Nutzer bei Uber beschwert haben, dass ihre Fahrer sich weigerten, Rollstühle im Kofferraum mitzubefördern, versuchte Uber, sich der Verantwortung mit dem Argument zu entziehen, dass man schließlich kein Taxiunternehmen, sondern lediglich eine Plattform sei. Desgleichen gibt es zunehmend Belege dafür, dass Airbnb nur ungern die Verantwortung hinsichtlich der Sicherheit der auf seiner Seite angebotenen Unterkünfte oder Rassendiskriminierung seitens Vermietern übernimmt. Darüber hinaus hat Ubers Jagd nach Skalenerträgen auf der Grundlage seiner Netzwerkgröße und Verbundeffekten die Bandbreite der angebotenen Dienste, so etwa Uber Eats, zu höheren Profiten auf Kosten derer geführt, die in der Hauptsache zur Wertschöpfung der Firma beitragen. Der Fahrer. Es ist sogar so, dass die Kosten für die Fahrer bei sinkenden Kosten für die Kundschaft gestiegen sind. So kostete 2012 Uber Black, ein gehobener Dienst des Unternehmens, die Passagiere in San Francisco $4,90 die Meile oder $1,25 pro Minute. Als 2016 die Preise auf $3,75 pro Meile oder 65 Cent die Minute sanken, profitierte davon der Kunde. Ergebnis dieser Sharing Economy ist freilich, dass Uber Black-Fahrer weniger bezahlt bekommen, dass Standards steigen, Fahrer sehen sich unter Druck, ihren Kunden kostensparende Gemeinschaftsfahrten anzubieten und dass der Wettbewerb mit anderen Uber-Diensten zunimmt. Während Fahrer zunehmend klagen, ist Ubers Marktabdeckung höher denn je und nimmt von Tag zu Tag zu. Seit Oktober 2016 verbucht man weltweit 40 Millionen Fahrgäste monatlich. 2016 hatte man 160.000 Fahrer in den USA und weltweit Millionen über 500 Städte verteilt. Sie arbeiteten alle als unabhängige Subunternehmer, was nichts anderes bedeutet, als dass Uber sich im Gegensatz zu angestellten Fahrern weder um ihre Sozial- noch um ihre Krankenversicherung kümmern muss. Hinsichtlich seiner Größe scheinen Uber wie Google, Facebook und Amazon keine Grenzen gesetzt zu sein. Die Netzwerkeffekte, die auf den Online-Märkten herrschen, fügen dem eine wichtige Besonderheit hinzu. Hat es ein Unternehmen erst einmal zum Marktführer gebracht, entwickelt seine Dominanz eine nahezu automatisierte Eigendynamik. Wer möchte schon einem anderen sozialen Netzwerk beitreten, wenn alle Welt auf Facebook ist? Da die meisten Menschen über Google suchen, wächst die Kluft zwischen Google und seinen Konkurrenten, da Google mehr Daten zur Verarbeitung zur Verfügung stehen. Und mit dem Anwachsen des Marktanteils wächst die Fähigkeit, Nutzer anzuziehen, was wiederum die Marktdominanz erhöht. Allen frommen Statements von Internetpionieren zum Trotz wirken Netzwerkeffekte auf das Internet zunehmend zentralisierend, was eine immense Marktmacht in den Händen einiger weniger konzentriert. Google allein erledigt 70% aller Online-Suchen in den USA und gar 90% in Europa. Facebook hat mehr als 1,5 Milliarden Nutzer, ein Viertel der Weltbevölkerung, und ist seiner Konkurrenz meilenweit voraus. Amazon besorgt mittlerweile etwa die Hälfte aller Verkäufe auf dem amerikanischen Buchmarkt. Von E-Books ganz zu schweigen. 6 Unternehmen, Facebook, Google, Yahoo, AOL, Twitter und Amazon, vereinen etwa 53% des gesamten digitalen Anzeigenmarktes auf sich. Google und Facebook teilen sich allein schon 39%. Eine derartige Marktdominanz ermöglicht es Online-Riesen, nicht nur Nutzern, sondern auch Firmenkunden die Bedingungen zu diktieren. So sind zum Beispiel viele Verlage nicht sonderlich glücklich über die Bedingungen, die Amazon ihnen abnötigt, und fordern bessere. Nur haben sie keine Verhandlungsmacht, da es, wie Evgeny Morozov es ausgedrückt hat, kein zweites Amazon gibt, an das sie sich wenden könnten. Die starken Netzwerkeffekte im zweiseitigen Markt haben die Position dieser Firmen zementiert. De facto handelt es sich bei Unternehmen wie Google um Monopole. Man sieht sie jedoch nicht als solche. Jedenfalls haben sie die Aufmerksamkeit der Kartellämter bislang noch nicht in dem Maße auf sich gezogen wie traditionellere Branchen. Denken Sie an Tabak, Autos und Nahrungsmittel. Die beherrschende Position eines Plattform-Providers in Kernmärkten lässt sich zur Favorisierung der eigenen Produkte und Dienstleistungen in Satellitenmärkten nutzen, was die Reichweite eines Unternehmens weiter erhöht. Die Europäische Kommission ermittelt gegen Google wegen seiner mutmaßlichen Bevorzugung der eigenen Produkte. Ebenso sind auch viele Nutzer alles andere als glücklich darüber, dass sich Facebook ihre persönlichen Daten aneignet, sie speichert, analysiert und an Dritte verkauft. Aber solange alle Freunde auf Facebook sind, gibt es eben keine gleichwertige Konkurrenz, zu der sich abwandern lässt. Die übliche Verteidigung von Firmen wie Facebook, die Konkurrenz ist schließlich nur einen Klick weit weg, gilt eben nicht für Märkte, in denen Netzwerkeffekte so wichtig sind. Eine jüngere Studie von Forschern der University of Pennsylvania befragte 1500 amerikanische Internetnutzer, warum sie als Gegenleistung für den Zugang zu Diensten und Apps im Internet einen so großen Teil ihrer Privatsphäre aufgeben. Die übliche Erklärung ist, Verbraucher würden die Kosten des Verlusts ihrer Privatsphäre gegen den Nutzen des kostenlosen Zugangs zu diesen Diensten abwägen und den Deal annehmen, wenn der Nutzen für sie überwiegt. Eine alternative Erklärung ist, dass sich viele Nutzer schlicht nicht über das Ausmaß der Verletzung ihrer Privatsphäre durch Online-Unternehmen im Klaren sind. Interessanterweise decken sich die Erkenntnisse der pennsylvanischen Studie weder mit der einen noch mit der anderen Erklärung. Stattdessen legen sie den Schluss nahe, dass Verbraucher das Tracking und die Herausgabe ihrer persönlichen Daten selbst dann akzeptieren, wenn sie das eigentlich, im Idealfall, lieber nicht tun würden. Aber sie tun dies nicht, weil sie das Quid pro quo gern akzeptieren, sondern schlicht aus Resignation und Frustration. Es ist verständlich, dass Menschen das Gefühl haben, sie hätten diesbezüglich überhaupt keine Wahl. Ohne eine gute Suchmaschine, ein rühriges soziales Netzwerk oder eine gut sortierte Shopping-Plattform geht in unserer heutigen Gesellschaft so gut wie gar nichts, weder beruflich noch privat. Und der Preis für den Zugang zu diesen Diensten besteht eben darin, die Bedingungen der vorherrschenden Lieferanten dieser Dienste zu akzeptieren. Man muss zwar nicht, aber was soll man mangels vergleichbarer Alternativen schon tun?